Daniel Telesklav, herzlich willkommen hier in der Schmitten Ostermundigen.
Danke für die Einladung. Ich
freue mich sehr auf das Gespräch, auch wenn es vielleicht nicht einfaches ist, inhaltlich nicht einfach ist. Wir reden über Menschenhandel, über Sklaverei, Geldwäsche in diesem Zusammenhang, das ganze System, das dahinter sind, auch die Menschen, die betroffen sind. Ein schwieriges Thema, ein schweres auch ein trauriges. Wie kommt es, dass du dir genau diesem Thema angenommen hast? Seit 30 Jahren bist du Thema Geldwäscherei, Korruption. Es hat Einfacheres gegeben. Im Sinne vom Schöneren, Leichteren.
Ja, warum? Wahrscheinlich etwas, was ich schon von meinem Vater mitbekommen habe. Er war Einwanderer in der Schweiz, in den 50er Jahren in die Schweiz gekommen. Und ich glaube, es ist so ein starkes Gerechtigkeitsempfinden, das er hat. Also er hat sich manchmal ungerecht behandelt gefühlt in dieser Situation. Das ist etwas, was mich, glaube ich, sehr geprägt hat. Weil ich habe deshalb dann auch ausstudiert und bin dann in das spezifische Thema auch ein bisschen reingerutscht, weil ich in einer Bank war zuerst. Und hatte dann das Gefühl gehabt, ich bin, glaube ich, nicht als Banker geboren, aber so der Bereich Bekämpfung von Finanzkriminalität in einer Bank, der hat mich fasziniert und da bin ich dann auch hängen geblieben.
Aber das war nicht ein persönliches Erlebnis gewesen, Geldwäscherei jetzt ganz konkret oder eben im Menschenhandel oder Korruption, die dich geprägt hat?
Das ist nicht ein einzelnes Erlebnis. Ich glaube, die Aufgabe, die ich jetzt mache im Bereich Menschenhandel, da hat mich sehr geprägt. Zusammenarbeit mit zwei Leuten, wo man vielleicht nachher noch ein bisschen darüber reden können. Demia Nagy und der James Kofi Annan, zwei Überlebende vom Menschenhandel. Und eigentlich das erste Mal, wo ich direkt in Kontakt komme mit Opfern von diesen Verbrechensformen. Und das ist dann, glaube ich, schon nochmal ein massiver Grund war, mich noch stärker dafür einzusetzen.
Also auf Sie wollen wir sicher noch eingehen, wenn wir ein bisschen ausloten, was das eigentlich überhaupt ist. Fangen wir doch mit dem vielleicht an. Das Buch von Abdul Razak Gurnah, einem tansanischen Nobelpreisträger, schildert junge Menschen, Kinder, die eigentlich versklavt werden. Es geht ihnen körperlich gut, aber sie werden von den Eltern weggenommen an Geld statt, als Pfand. Spielt Ende vom 19. Jahrhundert. Und jetzt sind wir anfangs vom 2. Jahrtausend. Wie ganz genau, oder vom 3. Jahrtausend vielmehr, sind wir einfach nicht weitergekommen?
In den Köpfen meinen wir sind weitergekommen. Wenn wir heute den Terminus Sklaverei verwenden, schauen uns die Leute manchmal komisch an und sagen, das ist doch irgendwie im 18. und 19. Jahrhundert gewesen. Es sind heute mehr Leute, die in dieser sklavenähnlichen Situation leben, heute mehr als im 19. Jahrhundert. Also das Problem ist grösser geworden. Die Arbeitsausbeutung, die Ausbeutung von Kindern, von gefährdeten Bevölkerungsgruppen hat zugenommen. Und wir sind alle ein Stück weit auch Teil davon, weil gemacht wird das aus kommerziellen Gründen. Man kann Geld damit verdienen. Produkte werden billiger und damit ist man am Markt erfolgreicher. Also das Vorhandensein von Sklaverei ist auch ein Ausdruck von einem Marktversagen.
Was ist moderne Sklaverei? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also technisch versteht man darunter den Menschenhandel, ganz klassisch, vor allem im Sexgewerbe, wo man sieht, wo also junge Mädchen zum Beispiel von Osten nach Westen verbracht werden und dann müssen ausgebeutet werden zur Erbringung von sexuellen Dienstleistungen. Wir haben den ganzen Bereich Zwangsarbeit dort drin, also Leute, die in Fabriken arbeiten müssen, entweder überhaupt nicht entlöhnt werden oder sehr, sehr geringe Löhne bekommen. Und wir haben Kinderarbeit dabei, vor allem die schlimmsten Formen von Kinderarbeit, wo es darum geht, nicht nur, dass man die Kinder ausbeutet, sondern man erzieht ihnen ja auch eine Ausbildung. Sie können nicht mehr in die Schule gehen wegen dem und das hat dann noch Konsequenzen für das ganze Leben.
Du sagst, ganz schwere Kinderarbeit, nur wie die Lazarus differenzieren. Das ist ja zum Teil ziemlich schwierig, in Gegenden, wo vielleicht Kinderarbeit sogar nötig ist, zum Überleben. Also da gibt es irgendeine Differenzierung drin.
Ja, wir reden von der schwersten Form von Kinderarbeit. Also ich bin auch als Kind noch Zeitungen austragen und habe geschafft. Also wenn das reguliert ist und wenn das als Alter mit berücksichtigen, dann so ein Stufenmodell gibt, dass man die Eltern, dass man wird, ein bisschen mehr kann schaffen. Und vor allem, für mich ist entscheidend, nimmt man sich auf, dass jemand keine Erziehung und keine Ausbildung kann bekommen. Und dann sind die Folgen noch viel schwerwiegender. Also das ist für mich so der Schwellenwert, wo man sagt, wenn jemand so viel, das Kind so viel muss schaffen, dass es nicht mehr in die Schule gehen kann, dann ist es ein Missbrauch und dann muss man es bekämpfen.
Du sagst sehr viel Geld dahinter auch. Wie gross ist der Markt, wenn wir von moderner Sklaverei reden?
Also die Zahl ist erschreckend. Wir rechnen mit 150 Milliarden Franken pro Jahr an generierten Vermögenswert. Also jedes Jahr werden 150 Milliarden durch die Ausbeutung von Menschen erzielt. Über 40 Millionen Menschen sind betroffen davon. Branchen sind unterschiedlich, aber es gibt fast keine Branchen, die nicht betroffen werden. Also das ist eines der grössten, von der ertragreichsten Aktivitäten auch von kriminellen Organisationen.
150 Milliarden, was ist dort drin? Also wie tut sich das zusammensetzen?
Etwa 70% nimmt man an, ist klassische Form von Zwangsarbeit. Also das ist das kann eine Textilfabrik sein in Südostasien, wo Leute nicht anständig entlöhnt werden. Das kann,
dort wäre es einfach Differenz zum
Mindestlohn.
Zum Mindestlohn, tatsächlich zahlt
wird. Richtig. Und das ist immer das Element auch von Ausbeutung und Gewalt da. Also die Leute werden zum Beispiel den Ausweis weggenommen. Man hält sie tatsächlich in der Fabrik gefangen. Man gibt ihnen zwar Kost und Logis, aber man erlaubt ihnen nicht, dass sie das Fabrikgelände verlassen können. Es ist immer das Element von Zwang an dabei. Es ist nicht nur einfach schlechte Löhne. In vielen Ländern gibt es schlechte Löhne, sondern muss auch das Element, dass man jemanden tatsächlich, wie man früher jemanden in Kette gehalten hat, heute machen wir das mit anderen Mitteln. Mhm. Dann ein grosser Teil ist das ganze Sexgewerbe. Dort vor allem bei Frauen und Mädchen. Dort ist es, kommt noch ganz starke psychologische Komponente dazu. Also die Leute werden auch, die Betroffenen werden auch abhängig gemacht, in ihnen zum Beispiel bedroht wird. Und gesagt, wenn du weglaufst, dann nachher passiert in deiner besten Freundin passiert dann etwas. Also dort ist die Ausbeutung oder die Methode, die verwendet werden, wieder ein bisschen anders.
Wen betrifft das? Also ist das etwas, was quasi in fernen Landen ist? Ist das etwas, was weltweit ist? Hier in der Schweiz, in Europa? Oder wie müssen wir das geografisch einkreisen?
Das Phänomen gibt es überall. Es gibt kein Land, wo es geschafft hat, dass man keine Zwangsarbeit hat. In der Schweiz rechnen wir mit 14.000 Betroffenen.
14.000?
Unsichtbar, ja. Oder? Weitgehend unsichtbar. Vor allem im Bereich Prostitution, aber nicht nur. Auch in den häuslichen Dienstleistungen, Hausangestellte. Wir sehen es bis hin von Angestellten von Botschaften, die auch in einem rechtlichen Rahmen sind, wo man es schlecht kontrollieren kann. Also die Schweiz ist jetzt sicher nicht das hauptbetroffene Land. Aber wir haben eine zweite Betroffenheit und darum arbeiten wir auch stark mit dem Finanzsektor zusammen. Das ist dort, die 150 Milliarden bleiben ja nicht einfach in den Ländern, wo das erträgt, wo das stattfindet, sondern sehr oft fließt das auch in andere Länder, vor allem in Finanzplätze. Also die Schweiz ist als Finanzplatz, wo global Vermögenswert verwaltet, sehr stark betroffen von dem Phänomen.
Wir kommen nachher noch auf das gesamte System, wie das versucht, das zu packen, wie das zusammengehört, darauf zurück und damit auf einen Geldfluss, oder? Aber vielleicht noch eins zurück zu den Zahlen, oder? Also, die Gross, gibt's, ist das in direkter Zusammenhang mit Armut? Ist das so ein Zusammenspiel, das wichtig ist? Also, oder was sind die grossen, schwierig zu sagen, aber was sind die grossen Märkte?
Also, die grossen Treiber, und das definiert dann auch Märkte, sind tatsächlich Armut. Du hast Beispiel gebracht, Kinderarbeit, zum Teil geht fast nicht anders, oder man meint es gar nicht anders, wie Familien sich ernähren müssen. Also, wir sehen, die Gegenden, wo Armut vorherrschend ist, hat man auch die grössten Vorkommen von Zwangsarbeit. Wir haben Migration als grosses Thema, das sehen wir jetzt im Zusammenhang mit Flüchtenden aus der Ukraine. Leute, die auf der Flucht sind, sind besonders verletzlich und können besonders stark auch ausgenutzt werden durch Menschenhändler und durch Sklavenhalter. Und der dritte Grund, den wir jetzt zunehmend sehen, ist Klimawandel. Klimawandel zwingt Leute dazu, zum Beispiel weniger Anbaufläche, weniger Erträge in der Landwirtschaft, zwingt sie dazu, dann auch andere zu missbrauchen und auszunutzen.
Können wir ein paar Fälle so aufnehmen, zum Schildern, vielleicht sehr, wenn es geht, unterschiedliche, dass wir es vorstellen können. Aber ich würde gerne eigentlich bei der Schweiz anfangen. Es sind, wenn du sagst, weltweit 40 Millionen Menschen betroffen, sind die 14.000 natürlich nicht viel. Und trotzdem macht es so betroffen, zu sagen, in dieser guten Schweiz, die wir haben, in diesem Land, 14.000, die sind ein grosser Teil wahrscheinlich im Sexgewerbe. Das würde ja heissen, wenn so viele Prostituierte, gehandelte, gezwungene Frauen auf dem Markt sind, dann geht es auch entsprechend viel freier. Das müsste ja eine Zahl sein, die so hoch ist, dass wir alle zusammen mehrere, sag jetzt mal, Männer kennen, die regelmässig solche Frauen missbrauchen.
Ja, davon müssen wir ausgehen. Also, es ist schon mal möglich, dass wir Leute kennen, die betroffen sind, oder Familienmitglieder haben, die betroffen sind. Also, wenn wir die Zahl umsetzen, es ist eine von etwa 200 Personen. Und wenn man so einen weiteren Bekanntenkreis anschaut, dann kennen wir wahrscheinlich, zumindest mit Namen und Vornamen, kennen wir 200 Leute. Also, es ist sehr gut möglich, dass jemand, den wir kennen, oder zumindest jemand, der in der Familie ist, den wir kennen, der direkt betroffen ist, und zwar als Opfer. Aber eben auch als jemand, der das fördert. ein Zuhälter, der das fördert, ganz klar, war auch ein Kunde von diesen sexuellen Dienstleistungen. Wenn man sich die Durchschnittspreise anschaut, dann, und wenn man noch weiss, dass wahrscheinlich der Zuhälter noch am meisten Geld bekommt, dann ist es völlig klar, dass jemand da sexuell ausgebeutet wird und eben auch finanziell ausgebeutet wird. Nicht alle, die im Prostitutionsgewerbe arbeiten, das sehr viele sind selbstbestimmt, aber leider eine zu hohe Zahl ist nicht selbstbestimmt und macht das nicht freiwillig.
Ja. Wie ist es in anderen Ländern? Ich habe ein Buch gelesen, oder einen Teil aus einem Buch gelesen, Outlaw Ocean, von Ian Urbania, nennt er sich. Ich weiß nicht, ob du es kennst, oder ihn kennst.
Ich habe gehört davon, ich habe es gelesen.
Ja. Er beschreibt sehr eindrücklich hier die Sklaverei in der Fischerei, am Beispiel von Thailand. Ich habe hier ein Zitat, das ich doch gerne einspielen möchte. Und in dieser aufgeblähten und ertragsarmen nationalen thailändischen Flotte brauchen Kapitäne Besatzungsmitglieder, die jederzeit tun, was man ihnen sagt, die sich nicht beschweren, egal wie viele Stunden sie arbeiten müssen, wie spärlich die Mahlzeiten sind oder wie gering der Lohn ausfällt. Kurz gesagt, diese Kapitäne sind auf Seesklaven angewiesen. In den Wochen, bevor ich an Bord des Ringwadenfängers gegangen war, hatte ich mit einem halben Dutzend anderer Kapitäne in Songkla gesprochen. Alle waren sich einig gewesen, dass Zwangsarbeit üblich und unvermeidlich sei, eine bedauerliche Folge des rasanten Wirtschaftswachstums des Landes in den letzten zwei Jahrzehnten. Es könnte noch hinzu, dass die Regierung wegschaue oder eben bestimmte Beamte, weil sie gleichzeitig auch noch mitverdienen. Ist das so ein typischer Kreis?
Fischerei gehört zu einem von den Sektoren, die am meisten betroffen sind davon. Ich würde ein bisschen die Frage stellen, ob es unvermeidbar ist. Das würde ich jetzt bestreiten. Es ist vermeidbar. Es hängt aber auch von den Konsumenten ab. Wenn wir erwarten, dass man einen Büchston für 99 oder 95 Rappen kann kaufen, dann finanzieren wir das indirekt mit. Also der Marktdruck führt dazu, dass dann der Kapitän das muss machen. Aber der Eigentümer oder die Eigentümerin von dieser Fischereiflotte, die machen das sehr bewusst. Also, die Ausbeutung ist ja nicht, weil man den Leuten einfach wehtun will, sondern weil man damit Gewinn machen will. Und da sind natürlich Staaten gefragt, aber da sind auch wir im Westen gefragt, die zum Teil das auch mitfinanzieren. Also, eine grosse Fischereiflotte können sie heute zum Beispiel nicht unterhalten und nicht betreiben, wenn sie keine Versicherungsdeckung haben. Als Versicherungsgesellschaft, wenn die verlangen, dass es Kontrolle gibt, ob in diesen Schiffsklaverei vorkommt, können sie sehr einen grossen Hebel haben, und können tatsächlich einen Beitrag dazu leisten, das Problem zu bekämpfen.
Fischerei weltweit, das ist sicher nicht nur Thailand. Das ganze südchinesische Meer ist eindrücklich, wenn man auf einer Karte schaut, wie viele Boote dort draussen sind. Und das sind bei weitem nicht alle, die man sieht. Du hast aber auch das Beispiel gebracht von Tamea Nagy. Was steckt dort dahinter?
Tamea ist ich glaube, als 18- oder 19-jähriges Mädchen aus Ungarn nach Kanada verschleppt worden. Also sie ist freiwillig gegangen. Sie hat ihre Mutter war schwer krank gewesen. Sie hat müssen für die Familie sorgen, also ein Angebot bekommen, als Au-pair Stars zu machen in Kanada. Wie so häufig werden dann Mädchen angelockt. Sie ist auf Kanada gebracht worden und in den wenigen Tagen ist sie festgehalten worden. Mit anderen Mädchen zusammen hat sich dann noch verliebt in den Zuhälter, hat ihr halt ein grossartiges Angebot gemacht. Und das war dann der Anfang von einer Abhängigkeit. Und sie hat über eine lange Zeit sich müssen verkaufen, ihren Körper müssen verkaufen, hat sich können befreien aus dieser Situation und schafft seither mit vielen Organisationen, auch mit uns zusammen, um das Bewusstsein zu schaffen, ihre Geschichte zu erzählen, damit man überhaupt merkt, was das heisst für Betroffene. Aber auch, wie viel Geld verdient worden ist mit ihrem Missbrauch. Und das Geld muss ja irgendwo sein. Und dann haben wir eine Betroffenheit dabei vom Finanzsektor.
Wie läuft das genau? Also, das ist eine Ungarin, glaube ich. Ist irgendeine Agentur, die die vermittelt? Das müsste ja irgendwann schon dort anfangen, auffliegen, dass die Agentur das kriminell macht.
Ja, also, die Phänomene, fast jeder von den Industrien, sind hochgradig komplex. Also da geht's nicht um ein Täter und ein Opfer, wo da quasi den ganzen Prozess abbildet und alles macht, sondern das ist arbeitsteilig. Also es gibt gewisse Firmen, an Leute, die sich dann nur um den Transport kümmern und halt ein halbes Auge oder ein ganzes Auge zudrücken und sagen, ich weiss nicht, was mit denen noch passiert. Ich ermögliche dir, ich zahle ihnen den Flug und irgendjemand zahlt mir dann das Ticket zurück. Es gibt andere, die dann eben den Flughafen abholen und also die ersten Tage Betreuung machen. Dann sind es die, die physische Gewalt auch anwenden und den Widerstand brechen. Und die, die nachher dann dafür sorgen, dass zum Beispiel das Geld auch zurück in die Heimatländer von den Tätern, wenn es ethnische Gruppen sind, fließt. Oder Buchhaltung machen von den Betrieben. Also es braucht alle dazu. Und es sind leider immer noch zu viele, die wegschauen und sagen, naja, wir haben ja mit der Situation selber gar nichts zu tun, sondern der Beitrag sehr indirekt.
Und wer ist denn das jetzt in Kanada? Sind das einfach Kriminelle, Kleinkriminelle? Oder wie organisiert sich das dort?
Also das geht über das Kleinkriminelle raus. Also in der untersten Ebene sind das klassische Strassenkriminelle. Aber da so viel Geld verdient wird mit dem Gewerbe, haben sie immer eine höhere Ebene. Wo dann mit der Ausbeutung selber, mit der physischen Gewalt, die droht, wird gar nicht mehr zu tun haben. Also das Gleiche, was wir in Drogenhandel und in anderen Formen von kriminellen Organisationen sehen. Man hat also eine erste Ebene, wo das tatsächlich, sagen wir mal, das Gewaltdelikt begeht auch. Und dann haben wir eine obere Ebene, wo dann die finanziellen Vorteile erzielt davon und das Ganze organisiert.
Also, es ist ja, in dem Kanada hat man das nachweisen können. Eine grössere Organisation darüber.
Ja.
Ein Kartell, oder? Ich weiß nicht, wie muss man das vorstellen?
Ja, die kriminellen Organisationen haben unterschiedliche Grössen, aber das kann schnell mal ein paar hundert Leute übernehmen, die dann eine ganze Stadt oder einen Stadtteil kontrollieren oder sich eine Stadt aufteilen. Mehrere kriminelle Organisationen, eben auch ein Phänomen, das wir von anderen Formen von mafiöser Tätigkeit her sehen. Aber in aller Regel ist das, eine arbeitsteilige, hochgradig organisierte Form von Kriminalität, die dann zum Teil auch im Korruptionsbereich landet, wenn man halt einen Polizist muss bestechen, damit er wegschaut, oder einen Staatsanwalt, damit er ein Verfahren einstellt.
Du hast noch das zweite Beispiel gehabt vom Kofi Annan. Was ist der Hintergrund?
Genau, der James Kofi Annan ist als 8-jähriger Bub verdingt worden, würde man wahrscheinlich auf Schweizerdeutsch sagen, auf ein Schiff. Der Eltern ist ein gewisser Geldbetrag angeboten worden, sehr arme Leute. Er hat dann auf dem Voltasee in Ghana müssen arbeiten, als 8-Jähriger auf dem Schiff, über Jahre festgehalten worden. Das ist ein Grund, warum die Fischereiindustrie so stark betroffen ist. Es ist natürlich auf dem Schiff, kann man nicht weg. Also das Festhalten von Leuten auf dem Schiff ist eigentlich die ideale Nährboden. Er hat sich dann, als er freigekommen ist aus dieser Situation, Jahre später, eine eigene Zivilgesellschaft, Organisation, eine NGO aufgebaut, die sich vor allem um die Erziehung der Kinder kümmert. Also mit dieser Ausbildung zum einen hat er keinen Lohn bekommen. Und wir haben das mitfinanziert, indem wir günstigen Fisch gekauft haben. Das ist so, ich glaube, ein Teil von dem Geld, wo die 150 Milliarden dann sich zusammensetzen. Aber noch viel grösser ist der Schaden von jemandem, der 8 Jahre nicht in die Schule gehen konnte. Nicht nur für ihn, sondern auch für seine Familie und für seine Nachkommen. Weil der Schaden wird immer weitergeführt über Generationen, dass man jemanden die Möglichkeit, die für uns selbstverständlich ist, in der Schweiz in die Schule zu gehen, stellt man sich gar nicht die Frage, für ihn unmöglich war. Und darum kümmert er sich vor allem jetzt um betroffene Kinder in seinem Heimatstaat in Ghana.
Also er wäre mit eine grosse Ausnahme. Er hat eine riesige Karriere gemacht.
Ja, er war sogar Präsidentschaftskandidat dann einmal vor ein paar Jahren im Land selber. Ja, leider ist es eine Ausnahme. Wir brauchen aber auch so Leute, die darüber reden können. Das ist ein riesiger Schritt, wo man über die ganze Traumatisierung, vor allem im Sexgewerbe, überhaupt kann öffentlich darüber reden. Aber ich glaube, sie machen auch sichtbar in der Privatwirtschaft, um was es eigentlich geht. Also sonst sind die Formen von Finanzkriminalität sehr unsichtbar. Niemand, weder du noch ich, werden zur Nacht bedroht, wenn man durch den Park läuft, von einem Geldwäscher oder von einem Betrüger. Und darum haben wir, glaube ich, so ein lockeres Verhältnis zu dieser Form von Kriminalität. Das tut einem ja nicht weh, es betrifft einem nicht. Aber wenn man die im Mittelpunkt stellt und mit denen zusammenarbeitet und die einbindet, die von diesen Formen massiv betroffen worden sind, dann ist auch der Dialog, den wir haben mit der Finanzwirtschaft, ein ganz anderer.
Ja. Also in der Buchhaltlauschen wird da beschrieben, und es scheint so, es musste sie überall, Tamea beschreibt das ja auch, man wird verschleppt, oder man wird über die Ohren gehauen und kommt in das System rein, und irgendjemand hat gezahlt. Und jetzt muss ich das abzahlen als Sklave. Also das ist so ein Ding, das ist ja schier nicht möglich, beziehungsweise wer überhaupt hat Überblick, was jetzt schon gezahlt hätte, nach welchen Regeln. Ist das generell so? Oder ist das so ein Muster, das grundsätzlich gilt?
Also die Abhängigkeit von Schulden, das ist ein ganz typisches Muster. Das ist eine der Maschen, die die Kriminellen anwenden, indem man zuerst einen günstigen Kredit gibt. Gerade Familien, die eh schon arm sind, eigentlich zu viel gibt, als die sich leisten können. Dann können die das meistens nicht zurückzahlen, weil sie es halt brauchen für den Unterhalt der Familie. Dann gibt es erhöhte Zinsen und Strafzinsen und Zusatzforderungen bis an den Punkt, wo die Familie gar nicht mehr anders kann, als zum Beispiel ein Kind hergeben, dafür Zurückzahlung. Oder dann eben die Situation, vor allem im Sexgewerbe, wo man sieht, dass man Preis zahlt, man bringt sie in einem angeblich sehr teuren Hotel unter. Und plötzlich haben die 2000 Dollar Schulden. Und natürlich kein Geld. Die haben ja gehofft, dass sie mit einem Job Geld verdienen. Und sogar eigentlich haben wir Geld heimschicken. Ihre Familie, die darauf wartet, dass da Geld kommt. Und die Abhängigkeit, das sogenannte Debt Bondage nennt man es im englischen Begriff, ist ganz wichtig. Ein wichtiger Treiber. Und dort muss man auch ansetzen. Da gibt es auch gute Projekte von Mikrokreditbanken zum Beispiel, die Kredit vergeben an Familien, die jetzt keine grosse Sicherheiten haben und so auch ein wirtschaftliches Überleben überhaupt ermöglichen, damit man nie in die Abhängigkeit, in die Schuldenabhängigkeit, in die Fallen auch reingerät.
Sklaverei und Menschenhandel, wie ist der Zusammenhang? Du hast es vorhin ganz kurz nur gesagt, ist es gleich zu setzen oder wie hängen es zusammen?
Also den Begriff Sklaverei verwenden wir auch, um ein bisschen die Augen aufzumachen, um wirklich zu sagen, um das. Also die Leute sind in einer sklavenähnlichen Situation. Beim Menschenhandel kommt einfach noch das, auf das Element von Wegnehmen und sich physisch an einen anderen Ort begeben. Und gerade für Geschwächte, wirklich, ist man abhängig noch mehr von denen, wo man halt den Zugang hat. Also man ist in einem Land, wo einem fremd ist, man redet Sprache nicht. Also dass der Menschenschmuggel mit dem Versetzen von Menschen vom gewohnten Umfeld in ein ungewohntes Umfeld, das treibt einfach noch zu dieser Verletzlichkeit auch zu. Aber letztlich ist es ganz ums Gleiche. Man bietet Leute aus, man wendet Gewalt an, damit sie arbeiten für keinen Lohn oder einen sehr geringen Lohn. Und zwar aus reinem Profit. Also damit andere können mehr Geld verdienen.
Also, ich muss mir das vorstellen. Wir haben, also die meisten wahrscheinlich hier haben die Vorstellung von Sklavenhandel, wie so nicht, da sieht man nicht, in der Regel gegen Weisse, oder? Wo in Afrika, Schwarze gehen stellen, Gefangene auf Schiff tun und irgendwo immer herbringen. Ist das heute in Analogie ähnlich?
Also, ich will jetzt nicht ganz ausschliessen, dass es vorkommt, aber das ist nicht der Hauptsektor. Es geht um den Bau von grossen Sportanlagen in einem arabischen Land, ja, oder? Ja. Wo Leute angestellt werden über eine ganze Kaskade von Subunternehmern, die am Schluss keinen Lohn mehr bekommen, die zum Teil eben auch Kredite aufnehmen müssen, damit sie den Flug überhaupt können zahlen. Also das ist sehr präsent, weil wir schauen dann nachher die Sportveranstaltungen und zahlen sie sogar mit. Und ein anderes Beispiel eben in der Fischereiindustrie, in der Textilindustrie. Also wer heute ein T-Shirt kauft von 5 Franken, nimmt in Kauf, dass er Leute, die Frauen, Kinder meist in den Textilfabriken für wenig oder gar keinen Lohn haben müssen arbeiten. Also wir sind sehr stark an dem Thema dran. Und es ist eben nicht mehr, man muss sich von dem Bild lösen, von Leuten in Ketten, die auf Schiffen verschleppt werden, die gestohlen werden, sondern es ist ein Teil von dem Wirtschaftssystem, das wir haben. Das ist so ein bisschen eine Pestbühle auch vom kapitalistischen Wirtschaftssystem, wie wir es kennen.
Das ist eine Seite, das leuchtet irgendwie auch ein, wenn du sagst, es hat einen direkten Zusammenhang mit der Armut, mit den jeweiligen Ländern. Jetzt reden wir ja hier auch stark davon, das ist in den Medien erstaunlich schnell aufgekommen, dass Ukrainerinnen und ihre Kinder, namentlich die ohne ihre Männer kommen, könnten missbraucht werden. Und das bereits an den Grenzen, quasi einfach abgeholt werden. Das ist ja dann eine andere Welt. Das ist ja nicht unbedingt Menschen, die jetzt aus der Armut kommen, so wie man es versteht, vielleicht in der Fischerei oder der Textilindustrie. Wer ist denn der dahinter? Ist das einfach quasi Mafia, die das organisiert? Oder sind das andere Strukturen?
Man geht davon aus, also es findet statt. Wir wissen es heute, nach ein paar Wochen Konflikt. Wir wissen, dass die Menschenhändler an der Grenze warten. Mit einem guten Angebot. Die sagen, ich kann dir Unterkunft anbieten, Kinder können in die Schule gehen. Also, viele sind dort und meinen das sehr ehrlich und mit sehr löblichen Abreden, aber es sind auch Leute, die das missbrauchen. Und ich glaube, was wir in dem Konflikt sehen, sind immer Personengruppen, die eben aus einer bestimmten Situation heraus sehr verletzlich sind. Armut ist eins, aber Flucht ist eben auch ein wichtiger Treiber von dem Ganzen. Man ist aufgeschmissen, man weiss nicht, wo an, und da kommt jemand und macht ein gutes Angebot. Also diese Situation wird ausgenutzt in allen Ländern, wo Flüchtende jetzt ankommen. Übrigens nicht erst seit ein paar Wochen in der Ukraine, bei jeder Fluchtbewegung, die wir gesehen haben, auch aus Syrien, aus Afrika, ist es da, man hat einfach nicht so viel darüber geredet wie jetzt.
Hat man schon Zahlen oder hat man da Beobachtungen jetzt, was das konkret heisst?
Also ich glaube, man findet auch vieles im Untergrund statt und man wird nie eine solide Zahl haben, aber man weiss, die polizeilichen Behörden in diesen Ländern wissen ja, wie die kriminellen Organisationen aussehen. Man kann ihnen manchmal nicht, man fehlt einem die Handhabe, um etwas dagegen machen, aber die Organisationen sind auch nicht völlig unbekannt, und wenn die entsprechenden Vertreter dann plötzlich an der Grenze stehen, dann muss man schon annehmen, dass es da dafür einen Grund gibt. Aber die konkrete Zahl wird man vielleicht nie rausbekommen. Ja, aber ja, es ist ein bisschen, ja. Ich sage, es ist wie Weihnachten und Ostern, ein Tag für die Menschenhändler. So eine Situation ist für sie ein Geschenk. Die Ukraine hat schon vorher zu den 10 grössten Herkunftsländern von Sexarbeiterinnen in dem illegalen Bereich gehört. Und warum soll nicht die Situation jetzt auch ausgenutzt werden?
Das war vorher schon so gewesen. Das hat man aber hier nicht zur Kenntnis genommen.
Das hat man schon, das hat man nicht zur Kenntnis genommen, weil man sollte Bilder zur Kenntnis nehmen. Aber das ist schon, also gerade im Sexgewerbe in Westeuropa, ist Herkunftsländer sehr oft Osteuropa gewesen. Das weiss man eigentlich seit langem. Man hat einfach nicht viel dagegen gemacht.
Mhm. Warum nicht?
Das ist eine gute Frage. Erstens, weil die Opfer keine Stimme haben. Sehr oft sind es auch Leute gewesen, die illegal sich aufgehalten haben im Land. Das heisst, die sind dann nicht zu den Behörden gegangen und haben das angezeigt, weil dann hat man sie gerade wieder heimgeschickt. Man hat in vielen Ländern schwachen Opferschutz. Also es ist am Wachsen, aber so wahnsinnig darum kümmert hat man nicht. Also sind illegale Einwanderer gewesen, die hat man dann ausgeschafft, früher oder später. Es ist also sehr schwer, überhaupt sich der Behörden zu äußern, weil in den meisten Ländern muss man dann quasi gegen seinen Ausnutzer aussagen. Man begegnet denen vom Gericht wieder, das ist eine Retraumatisierung, was ich viele Opfer gesagt habe, nein, ich bin froh, dass ich rausgekommen bin überhaupt. Und ich kann nicht nur mal durch die Tortur durch. Ja.
Das ist schon eigentlich im Thema innen, das System, oder? Du hast es angesprochen, das ist sehr komplex, sehr vielschichtig. Und trotzdem gibt es rote Fäden oder gibt es schlussendlich so Spitzen, man kann sagen, man kann es an ein paar wenigen Orten schlussendlich festmachen. Oder ist es wirklich, gerade wegen dieser Armutsbetroffenheit, etwas, was so in die Breite geht, dass man so eine Art gar nicht als System fassen kann?
Also es gibt sicher Bereiche, wo es stärker vorkommt. Bauwirtschaft, Fischerei, eben Sexgewerbe ist genannt worden. Und andere, wo es weniger stark vorkommt. Aber letztlich, wenn wir überall Geld damit machen, dann wird auch überall das vorkommen. Mhm. Also es ist halt der treibende Faktor, ist das Geld verdienen damit und wieso sollen wir das in einem Bereich mehr machen und in einem anderen weniger. Aber sicher ist auch dort, wo es zum Beispiel weniger starke staatliche Kontrolle gibt, wo es nicht eine Zivilgesellschaft gibt, wo die Opfer können unterstützen können. Das sind alles Faktoren, die dann schon noch ein Ausmaß noch mit beeinflussen können. Aber grundsätzlich, wenn man davon ausgeht, ist überall dort, wo Arbeitskraft benötigt wird, ist das Risiko da, dass Leute ausgebeutet werden.
Das Rechtssystem oder das Rechtssystem überhaupt auf der Welt, kann man mir vorstellen, ist auch nicht wahnsinnig hilfreich oder förderlich, wenn ich schon nochmal an die Geldwäschereisituation hier in der Schweiz denke, wie komplex das ist, Geldwäscher wirklich auf die Spur zu kommen, die können Dinge festzumachen, hinter das wirklich können vorzugehen.
Es ist nicht so sehr das Problem von der rechtlichen Standards, es ist Geldwäscherei ist in anderen Ländern Kriminalität, Menschenhandel auch. Es gibt UNO-Konventionen und internationale Standards, die auch kontrolliert werden. Ich glaube, was das Problem ist, ist die Zusammenarbeit international. Also, all die Organisationen, die Leute ausbieten, sind sehr oft grenzüberschreitend tätig. Das Delikt findet in einem Land statt und das Geld ist zum Beispiel in einem anderen Land. Und damit kann man die Delikte nur aufklären und das Geld auch nur den Opfer wieder zurückgeben, wenn die Länder zusammenarbeiten können. Mhm. Und dort klappt es nicht. Das ist immer noch, da haben wir ein System und Instrument vom 19. Jahrhundert. Man braucht ein paar Sekunden heute, um 1 Million Franken einmal rund um die Welt zu schicken. Und es braucht 3 Jahre, damit die Ermittlungsbehörden dem nachgehen können. Und die Beweise auch dann können zur Verfügung stellen, damit das Geld, die nachweisen, dass das Geld verschickt worden ist. Ich glaube, dort ist das Problem nicht so sehr, Ich glaube nicht, dass wir neue Gesetze brauchen. Wir müssen die Gesetze, die wir haben, auch mal endlich durchsetzen.
Ja. Gibt es Sinn, am Geldfluss nachzugehen in dem Ganzen? Ist das der Weg, wo man es versuchen kann, zu fassen, zu packen, wie man ihm kann begegnen kann?
Also wenn man am Geldfluss nachgeht, dann kommt man an die Spitze von der Organisation. Dann kommt man an die Wurzeln vom Übel, wenn man so will. Und ich glaube, das ist die Zielsetzung von der ganzen am Geld nachgehen, weil das Geld geht sicher zu dem oder der Person, die am meisten profitiert von dem. Und darum ist das eine erfolgreiche Strategie. Ist nicht die einzige, man muss wahrscheinlich auch eben Opferbetreuung auch machen. Das ist ein ganzes Sammelsurium an Massnahmen, die ineinander stimmig sein müssen. Aber die Hauptstrategie, weil das Delikt ja begangen wird, zum Geld verdienen, muss man am Geld nachgehen, um wirklich weh zu tun, diesen kriminellen Organisationen.
Ja, zwei Links, die du mir geschickt hast, geschaut von Webinar, einerseits Betroffene, aber auch viele, die gegen die ganze Situation kämpfen, sich austauschen. Dort habe ich aufgeschnappt, dass 1,7 Milliarden Menschen keinen Zugang haben zu Geldinstitutionen. Also, unbanked, das ist, glaube ich, offenbar der Begriff dafür. Was bedeutet das? Die scheinen für die Ausbeutung noch besonders irgendwie betroffen zu sein oder geeignet zu sein, dass man sie packen kann, oder?
Also für die 1,7 Milliarden ist das nicht möglich, was für uns selbstverständlich ist. Wir laufen in eine Bankfiliale oder zu der Postfinanz und eröffnen das Konto und zeigen den Ausweis. Fast 2 Milliarden Menschen auf der Welt können das nicht machen. Und die Konsequenz daraus ist, dass sie wieder sehr viel mehr abhängig und sehr viel stärker können ausbeutet werden. Also wenn ich jetzt ein Beispiel bringe, ich bin Familie, habe einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb, ich möchte gerne erweitern, ich brauche einen kleinen Kredit, um einen Traktor zu kaufen. Wenn ich keinen Zugang habe zu Finanzdienstleistungen, dann bin ich sehr schnell in den Fängen von kriminellen Organisationen, weil die haben immer genug Geld. Und die können es mir dann anbieten, grosszügig, und dann eben über die Schuldenabhängigkeit dann immer mehr eindringen in das innen. Also wir glauben fest daran, dass die sogenannte finanzielle Inklusion, also das Verfügungstellen von Konten, von einfachen Konten, von einfachen Finanzdienstleistungen, die Verletzlichkeit sehr viel stärker.
Aber wer kein Geld hat, kann ja mit dem Konto nichts anfangen. Also wo ist denn der Zusammenhang?
Also es ist nicht so, dass betroffene Personen in den Ländern überhaupt keine finanziellen Mittel haben. Die sind nicht in absoluter Armut. Also wir sitzen dort da, wo Leute durchaus eine Existenzgrundlage haben, eben zum Beispiel einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb haben und durchaus gewisse Erträge haben. Also Mikrokredit ist etwas, wo gebraucht wird, und eben Mikrokredit, ohne dass es Leute in neue Abhängigkeiten führt. Ja. Das ist ein sehr wirksames Instrument, vor allem wenn man auch Frauen damit fördert, weil die verantwortungsvoller mit dem Geld umgehen. Und ich glaube, das gilt weltweit. Zweitens ist dann, wenn sie zum Beispiel einen kleinen Betrieb haben können aufziehen, zum Beispiel können Güter exportieren, direkt exportieren, invest oder über ein oder zwei Zwischenhändler exportieren. Dafür braucht man aber auch wieder Zugang zu Finanzdienstleistungen. Irgendwo muss das Geld anfließen. Und heute ist es so, wenn ich will Geld in ein Drittweltland, in den globalen Süden überweisen, dann kommen die etwa 40% von dem Betrag über. Also wenn ich heute für das Produkt aus Ghana zahle 100 Franken, dann kommt der Bauer etwa 40 Franken über und 60 Franken behalten das Finanzinstitut. Also darum ist der Zugang zur Finanzdienstleistung elementar wichtig. Wahrscheinlich ist es im globalen Süden nicht zuerst ein Bankkonto wie bei uns. Das ist so ein das erste Finanzinstrument, das man benutzt. Und da schauen wir auch, dass wir jedem Mann in dem Land zuerst evaluieren, was braucht es überhaupt für Finanzprodukte, bevor wir dort dann eine Intervention machen, um die zu fördern.
Ja. Was ist die Rolle von der Wirtschaft? Und jetzt meine ich, also nicht nur mit der lokalen Wirtschaft, sondern von der internationalen Wirtschaft, damit auch die Rolle von der Schweizer Unternehmungen, die uns hier vielleicht besonders interessiert, ist in dieser Situation von Menschenhandel und Sklaverei. Welche Rolle spielen wir?
Also unser Projekt ist eine Partnerschaft eigentlich zwischen dem Privatsektor und dem öffentlichen Sektor. Also wir glauben fest daran, dass die Privatwirtschaft nicht nur sehr unterstützend wirken kann, sondern auch eine riesige Hebelwirkung hat. Also das Konsortium, das die Stadien in Katar finanziert hat, wenn die verlangt hätte, dass es regelmäßige Kontrollen gibt durch unabhängige Organisationen, dann hätte man vielleicht können Zwangsarbeit verhindern. Also letztlich ist der Finanzsektor so stark am ganzen Wirtschaftssystem verknüpft, das ist nichts, ohne dass das Finanzinstitut irgendwo involviert ist. Ich glaube, der Privatsektor hat sehr viel Einfluss auf das, was geschieht auf dieser Welt. Und das wird erst zunehmend bewusst, welchen Einfluss das man hat. Wir sehen es jetzt im Bereich Klimawandel beispielsweise, Investitionen in die fossile Industrie, wo die Banken zurückfahren. Und tatsächlich findet etwas statt und verändert sich. Der gewünschte Erfolg, den wir eigentlich wollen, ist heute nur mit dem Einbezug von der Privatwirtschaft überhaupt denkbar. Regierungen, internationale Organisationen spielen eine Rolle, aber werden nie die Veränderung überhaupt erzielen, die wir erreichen wollen.
Aber es ist schon eine Studie. Katar wäre es davon ausgegangen, dass Katar selber genug Geld hat und nicht noch Finanzinstitut braucht, wo helfen die Staaten finanzieren?
Ich sage nicht unbedingt ausländische Finanzinstitute, ja. Das können da durchaus lokale sein, aber gerade bei diesen Grossinvestitionen sind das meistens internationale Konsortien, die das stemmen. Okay. Und zum Teil dann auch gute Bedingungen, Kreditbedingungen anbieten. Oder eben Versicherungsgesellschaften spielen eine grosse Rolle, wenn sie Fischereiindustrie, Fischereiflotte zum Beispiel versichern oder nicht versichern. Es gibt ein paar englische Versicherungen, die jetzt gesagt haben, wenn auf einem Schiff Zwangsarbeit vorkommt, Sklaverei vorkommt und das Schiff verloren geht, wenn es untergeht, dann zahlen wir nicht mehr. Und das ist für den Besitzer und die Besitzerin von dem Schiff natürlich ganz entscheidend, weil die machen die Rechnung. Oder? Die sagen, was ist billiger, womit verdiene ich mehr? Und dann verzichtet sie halt auf die Tätigkeit. Also ich glaube, der Privatsektor hat eine riesige Hebelwirkung. Und ich hoffe und ich glaube, dass Konsumentinnen und Konsumenten und Kundinnen und Kundinnen bei der Finanzindustrie, das hat zunehmend einfordert, dass ihnen nicht mehr egal ist, was zum Beispiel ihre Bank macht. Mhm. Ob sie zum Beispiel jetzt ukrainischen Flüchtlingen das Konto eröffnet oder nicht. Dass die das auch einfordern können. Und das würde dann schon eine rechte Veränderung bringen.
Und die Rolle der KMU. Ich nehme die Schweizer KMU im Ausland. Ich habe den Eindruck bekommen, die ich beurteilen kann oder von denen mit einem Gerät habe, dass sehr viele KMU hier sich enorm viel Gedanken machen. Was bedeutet das in schwierigeren Ländern, also diesbezüglich schwierigeren Ländern? Was ist meine Rolle dort drin? Was können wir tun? Was müssen wir tun? Stimmt das so? Ist das die Erfahrung auch, die du machst? Was ist die Rolle überhaupt eben von den kleineren Unternehmen, nicht nur von den grossen Finanzinstituten?
Ja, also, gerade bei den kleineren Unternehmen oder mittelgroßen Unternehmen, die zum Beispiel auf neue Technologien setzen, die sind für uns tatsächlich Anlass zur Hoffnung. Wenn Überweisungen von einem Land ins andere plötzlich durch neue Technologien viel billiger werden und kleine, meistens das kleine oder mittelgroße Firmen, die Innovation vorantreiben und nicht Grosskonzerne, dann kann das eine riesengroße Wirkung haben. Also ich glaube, die ganze Wandel von der Wirtschaft läuft meistens nicht über die grossen Kolosse, sondern läuft meistens über kleine, innovative, agilere Unternehmen. Und darum baue ich sehr auf den KMU-Sektor. Ich freue mich sehr, ich spüre das auch, dass da auch eine Generation jetzt anwächst, die sich tatsächlich mehr darum kümmert. Und das macht auch Sinn. Und das ist übrigens auch, mit dem kann man übrigens auch mehr Geld verdienen. Also heute haben wir Anbieter, zum Beispiel von Anlagefonds, eher kleinere, die ertragreicher sind, die höhere Rendite ihre Kunden geben können, weil sie in nachhaltige Investitionen investieren. Und ich glaube, dann wird es spannend. Also wenn die Privatwirtschaft nicht nur das aus einer ethischen Überlegung herausmacht, was schon gut genug ist und was eigentlich auch nötig ist, sondern auch noch durchaus einen kommerziellen Grund gibt, dann ist das eigentlich die Kombination, die wir brauchen, damit wir in allen Bereichen Umwelt, soziale Ziele, wo wir jetzt vor allem tätig sind, und Governance-Ziele, können Ziel von der UNO-Mitgliedstaaten bis 2030 Sklaverei zu beenden, auch das können erreichen.
Oder beim Einkauf, also die Firma vor Ort ist das eine, da kann man sicher selber einiges machen, in dem unmittelbaren Umfeld, wo ich tätig bin. Aber viele kaufen ja nur nie, also zum Beispiel Textilien zum Beispiel, oder andere Materialien, Rohstoffe auch. Wie ist dort die Abhängigkeit und das Mithelfen von andere Wege zu finden, als eben noch Sklaverei zu fördern?
Also natürlich ist es so, je länger die Lieferketten sind und je komplexer, desto schwieriger wird die Aufgabe auch können sicherstellen, dass die ganze Lieferkette... Sicher, ja, man muss irgendwo mal anfangen. Also man kann nicht sagen, das Ziel ist schwierig und darum macht man es nicht. Dann würde man mit dem Skifahren nie ein Rennen können, oder? Nur weil es schwierig ist. und das wollen wir ja, oder? Das Rennen können. Ich glaube, schon anfangen, die richtigen Fragen stellen seinem Lieferant. Um den auch verpflichtet, und stell die gleichen Fragen auch deinem Lieferant. Bring das Thema überhaupt einmal zuerst auf, damit es andere bewusst sind, das kümmert dich, also um die
Herschauen,
nicht wegschauen. Das ist, glaube ich, mal der erste Schritt. Weil ich habe niemanden kennengelernt, der sagt, das ist irgendwie eine tolerierbare Form von Kriminalität. Das ist nicht wie bei den Steuern, oder? Wo man in der Schweiz lange Zeit der Meinung ist, das ist ja gar keine Form von Kriminalität. Oder wenn sie ist, dann ist es nicht so schlimm. Da haben wir etwas, wo alle grossen, quer durchs politische Spektrum sagen, das ist falsch und das ist eigentlich ungeheuerlich, dass wir im 21. Jahrhundert immer noch mit dem Problem umgehen. Also das nur schon mal Augen aufmachen, Nachfragen stellen, sagen, das hat Konsequenzen, wenn du nichts machst. Aber auch durchaus in der Lieferkette können sagen, ich weiss nicht genau, wie du das Problem kannst lösen. Bring du mal Vorschläge, erklär du mir, wie du das kannst lösen. Das ist als Investor durchaus auch ein guter Ansatz.
Gehen wir zur Bekämpfung. Wir haben schon ein paar Sachen gesagt, und für einen besseren Zustand zu gehen. Duno ist offensichtlich hier beteiligt, schon nur wegen der Erklärung der Menschenrechte. Da sehen wir immerhin mehrere Artikel, die auf das eingehen. Artikel 3, jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit, Sicherheit der Person. Das sagt eigentlich schon alles, oder? Artikel 4, niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. Sklaverei und Sklavenhandel in allen ihren Formen sind verboten. Und Artikel 5, niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Die ist uralt, ja, eigentlich als frühes Verhältnis. Und trotzdem reden wir darüber, was ist die Rolle von UNO heute drinnen? Du bist ja ein Teil an der Universität von der UNO mit dem FAST-Programm Finance Against Slavery and Trafficking. Was ist das? Was macht ihr konkret?
Also es ist tatsächlich ein Beitrag zur Erreichung der UNO-Nachhaltigkeitsziele. Also die UNO, nicht als Organisation, sondern alle Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet, quer durchs Band durch sehr breit ihr Ziel zu erreichen, das eine nachhaltigere Welt schaffen. Und eines von diesen Zielen ist, bis 2030 Menschenhandel, moderne Sklaverei zu beenden. Und natürlich gibt es Leute, die können sagen, das ist gar nicht realistisch.
Also 20 ist noch stutzig.
Es ist stutzig. Es würde heissen, über 10.000 Leute pro Tag befreien aus dieser Situation. Also seit wir miteinander reden, ist schon wieder 500 Leute, die wir hätten müssen befreien daraus raus. Wir sind nicht auf Kurs. Man muss dringend den Kurs, das Umsteuern andenken. Und wenn man den Privatsektor nicht mit ins Boot nimmt, wird es überhaupt nicht gelingen. Aber zu sagen, das ist nicht realistisch, gab für mich nicht, weil dann wäre die Gegenfrage, ja, mit wie vielen Sklaven wärst du denn einverstanden? Mhm. Oder wenn nicht beenden, wenn nicht null, was ist denn so eine akzeptable Zahl von Sklaven auf dieser Welt? Und das ist nicht die Fragestellung. Also wir haben es jetzt geschafft, 2 Milliarden Menschen zu impfen innerhalb der letzten 18 Monate. Mir kann niemand sagen, dass es nicht möglich ist, 40 Millionen Sklaven aus dieser Situation zu befreien. Wenn es den politischen Willen gibt, und um den zu fördern, sind die internationalen Organisationen ein gutes Gremium, aufmerksam machen, Staaten einzufordern, Berichte zu erstatten, die was gut machen, die was nicht gut machen. Aber das Ziel ist durchaus möglich, wenn der politische Wille dazu auch besteht.
Jetzt, wir gehen Finance Against Slavery and Trafficking. Also Finanzwelt, das muss man so aufstellen. Wie geht ihr vor? Wie gehst du vor mit deinem Team?
Also wir haben, das Projekt ist interessant, entstanden ist ein UNO-Mitgliedstaat, Liechtenstein, wo ich vor 5 Jahren noch gearbeitet habe dort, will einen Beitrag machen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele. Liechtenstein ist jetzt nicht gerade ein politisches Schwergewicht aufgrund von der Grösse, aber sie haben einen recht grossen Finanzsektor. Und die Überlegung war, können wir den Finanzsektor irgendwo mit ins Boot bringen, um eines von diesen Nachhaltigkeitszielen zu erzielen? Weil zusammen sind wir natürlich nicht mehr ein Lichtgewicht, sondern eigentlich bringen wir eigentlich recht viel, wo wir in die Waagschale werfen können. Also die Überlegung von dem Zusammenarbeiten mit dem Privatsektor, den Privatsektor zu nutzen, um ein Ziel zu erreichen, das ist dort schon am Anfang entstanden. Und warum der Finanzsektor? Der Finanzsektor hängt natürlich überall in der wirtschaftlichen Entwicklung. Also du kannst heute keinen Handel betreiben, ohne dass man den Handel finanziert. Du kannst keine Firmen aufbauen, ohne dass es Kredit gibt. Wenn Vermögen erzielt werden, irgendwo landet es auf der Bank. Ein Teil von den 150 Milliarden landet halt auf Bankkonten früher oder später. Also, wir haben den Finanzsektor gewählt als der, der die grösste Hebelwirkung hat. Wo also immer mit dem Produzieren und mit dem Herstellen von Waren und Dienstleistungen auch verknüpft ist. Mhm. Dann haben wir gefunden, wir setzen dort an, weil wir dann glauben, mit dem gleichen Aufwand einen grösseren Ertrag zu erzielen als in einem anderen Sektor.
Aber jetzt zum Beispiel mit den katarischen Banken, wo die Stadien finanziert haben, oder andere Banken, da redest du mit Axel Lehmanns dieser Welt, sind das die Leute, die du dir oder dir euch miteinander jetzt auseinandersetzt?
Also, wir reden primär mit Investoren, zum Beispiel grosse Pensionskassen, oder grosse auch institutionelle Anlagefonds und so weiter. Die haben wahrscheinlich die grösste Hebelwirkung. Also, wir haben eine Investorengruppe, die wir unterstützen in Südostasien. mit über 4 Trillionen Franken.
4 Trillionen
Franken Vermögenswert.
Das sind Null.
Das sind unglaublich. Ich bin lange staatlicher Beamter gewesen, ich weiß nicht, wie man dem denn sagt. Nein. Das ist ein riesiger Betrag. Aber natürlich auch grosse Hebelwirkung. Und die haben sich gesagt, was können wir machen zur Beendigung von Menschenhandel und moderner Sklaverei? Und was müssen wir machen, wenn wir investieren? Was verlangen wir von den Firmen, die wir investieren? Und ich glaube, dort, das ist so das, was wir wählen, möglichst die Grossen anzugehen, damit die dann ihre Wirkung können erzielen können. Bei den Banken schauen wir, Banken können auch investieren, also darum fallen sie auch in die Kategorien. Banken sehen wir aber vor allem als die das Geld dann entgegennimmt. Eben ein Teil von den 150 Milliarden, die jedes Jahr erzielt werden, landet auf Bankkonten. Also helfen wir Banken, verdächtige Transaktionen zu erkennen. Also wenn sie Zahlungen abwickeln, wie erkennt man, dass die Zahlung könnte zum Beispiel zu tun haben mit sexueller Ausbeutung. Und da bilden wir Banken aus, wir haben ein Ausbildungsprogramm, wo wir weltweit startet, schon gestartet haben, seit 2 Jahren führen. Wir gehen vor Ort, ich bin ein paar Tage in Warschau, wo wir dann mit den polnischen Banken ihnen zeigen, wie sie können solche verdächtige Transaktionen erkennen, damit Behörden dann nachher können die Gelder sicherstellen, einziehen und an die Opfer zurückgehen.
Aber jetzt konkret, wie muss ich das vorstellen? Jetzt bist du also in New York, in deinem Büro oder daheim und läutest ins Bankenviertel an und sagst, kann ich morgen vorbeikommen?
Wir schauen, dass wir die eigentlich primär ansprechen, die schon vorbereitet sind und schon bereit sind. Also es gibt eine zunehmende Anzahl im Finanzsektor, die tatsächlich die Ziele teilen. Ein Teil finanziert uns auch mit. Also wir haben auch Finanzierung aus dem Privatsektor, auch aus dem Bankensektor selber, aber nicht wissen, wie man es macht. Also denen helfen wir mit unseren Dienstleistungen. Zum Teil drucken wir auch ein bisschen und versuchen, die Leute zu überzeugen, aber wir fokussieren jetzt uns mit den Mitteln, die wir haben, auf die eigentlich schon auf dem Weg sind, aber nicht wissen, wie. Also wie kann ich denn erkennen, ob eine Gesellschaft, in die wir investiert sind, mit Sklavenhandel zu tun hat. Und da denen hilft man. Also wir schauen ein bisschen die schon auf dem Weg sind und tun jetzt nicht so unsere Ressourcen verschwenden mit denen, die sich gar nicht bewegen. Dort setzen wir bei den Regierungen an. Dort unterstützen wir Prozesse, Regierungen, gute Gesetze zu machen, wo Firmen dann dazu verpflichtet, die Massnahmen zu ergreifen. Aber eigentlich sehen wir schon eine zunehmende Freiwilligkeit und Bereitschaft, das zu machen. Man weiß einfach nicht genau, wie.
Gibt es auch ein bisschen eine Entwicklung drin? Also nimmt das zu? Also, wenn eine Bank uns vielleicht dann noch nicht so angenommen hat oder Investoren merken, dass Kollegen nebendran mehr machen, also gibt es dann eine positive Entwicklung auch? Oder ist das schlussendlich doch eine einsame Geschichte?
Also, ich finde es spannend, was im Moment passiert. Und wir sehen es ausgeprägt im Klimabereich. Also, es gibt heute kaum mehr Banken, die nicht sagen, sie leisten dann einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels. Und das ist ja in den letzten 3 Jahren. Plötzlich auftaucht. Ich bin vor ein paar Wochen in Wien gsi und es war ein ganzer Blätterwald von Plakaten, wo Banken damit werben, wie grün das sie sind. Ich nehme mal, sie machen es auch. Also geht noch ein bisschen,
ja, gut,
geht dann noch ein bisschen PR-Abteilung, das fördert. Aber im Großen Ganzen, irgendetwas werden sie müssen machen, sonst wäre es unglaubwürdig. In der Schweiz sehen das noch nicht. Da gibt es jetzt so Vorstudien und Konzepte. Da ist viel Papier produziert worden. Ich sehe einfach noch nicht, dass es umgesetzt wird. Aber vielleicht braucht es einfach ein bisschen länger da. Aber wir sehen eine Bereitschaft. Also erstens ist, glaube ich, eine Führungsperson innerhalb der Bank andere wie noch vor 50 Jahren. Und zum Zweiten, glaube ich, es gibt eine Generation von Kunden von der Finanzinstitut, die das wollen. Die nicht zu einer Bank gehen wollen, die sich sagen, wir fotieren uns darum, wo der Planet hingeht. Und das Dritte ist, im Finanzsektor denkt man wieder langfristiger. Also, man hat so Phasen gehabt. Früher war das Bankgeschäft sehr langfristig. Man hat Kundenbindungen gemacht, die langfristig sind. Finanzierungen. Das ist zurückgegangen. Und heute ist man wieder eher auf dieser Langfristigkeit, bedacht. Ganz ausgeprägt im Versicherungssektor. Eine Rückversicherungsgesellschaft zum Beispiel, der das ganze Geschäftsmodell beruht auf, dass der Planet nicht auseinanderbricht. Und dass er sich, wenn er sich verändert, so verändert, dass es wenigstens messbar und eingrenzbar ist. Also für eine Versicherungsgesellschaft ist der Klimawandel eine Katastrophe, weil das kannst du gar nicht mehr versichern. Und dort setzen wir eben auch an, dass es gibt sehr gute ökonomische Gründe. das Verhalten zu verändern und eure Hebel, die ihr habt, eure Auswirkungen, die ihr könnt gestalten, durchaus auch anzunehmen. Und ihr verdient mehr Geld dabei.
Oder gerade der Druck oder die Forderung von Kunden, dass eine Bank nicht wieder quasi in etwas investiert ist oder verwickelt ist, steigt, sagst du? Man will nicht, dass die Bank eben plötzlich im Trafficking innen ist oder was, okay? Und da ist die Schweiz eigentlich gerade exemplarisch auf einem anderen Weg. Wir haben ein Skandal nach dem anderen, wo kommt, ein Paper nach dem anderen, wo veröffentlicht wird, wo zeigt, so wahnsinnig viel hat sich nicht geändert. Oder sehen wir das, ich werde zu einseitig zugeschnitten aus den Medien und es hat sich doch mehr verändert in der Finanzwelt, in der schweizerischen?
Es hat sich verändert, aber es hat sich auch mühsam verändert, weil der Zustand, den man vor 20 Jahren ist, katastrophal schlecht war. Und ich will nicht bestreiten, dass es Fortschritte gab. Ich war am Puls dran und versuchte auch einen Beitrag dazu zu machen. Aber die Risiken werden eben auch grösser. Also wir sehen im Korruptionsbereich, aber auch im Menschenhandelsbereich, die Zahlen von Delikten, die begangen werden, die nehmen massiv zu. Das heisst, mehr zu machen langt nicht. Einfach jedes Jahr, dass ich 2% mehr machen, lange nicht, weil die Bedrohung durch die Kriminellen nimmt massiv zu. Und wir haben heute, und über das müssen wir auch reden im Zusammenhang jetzt mit den jüngsten Sanktionen und dem Krieg, der in Europa wieder herrscht, wir haben eine Bedrohung von unserem ganzen Gesellschaftssystem. Also wir haben nicht nur eine Bedrohung durch Länder, durch Personen, die einem Dritten schaden. Ja, kann ich auch sagen, ist mir relativ egal, ob jetzt ein Fischer in Ghana ein Einkommen hat oder nicht. Das betrifft mich ja nicht. Aber da geht es mit Leuten, wo Grundfesten von unserem staatlichen Aufbau, von unserer Gesellschaft auch ändern wollen und das bedrohen. Das sollte uns denken geben, ob wir dann gleichzeitig sagen, ja, mit diesen Leuten machen wir Geschäft, wir bieten ihnen einen sicheren Hafen. Vielleicht kommen wir in die Diskussion in der Schweiz, wir sind noch nicht dran. Wir sehen immer noch die Finanzkriminalität nicht als Bedrohung an. Man sagt, ja, ist nicht schön, oder? Wenn wir es machen müssen, machen wir es auch. Aber letztlich können wir unseren Wohlstand weiterhin vermehren, wenn wir es nicht machen. Ich glaube, das ist die falsche Ansicht. Ich glaube, wir haben tatsächlich die ganze Stabilität, auf dem gerade in der Schweiz unser Wohlstand da beruht, die ist massiv in Frage gestellt. Und da müssen wir jetzt Farbe bekennen. Und das kann auch ein bisschen kosten.
Wo steht denn die Schweiz im Vergleich jetzt zu anderen Ländern? Sei es in Europa oder sei es weltweit?
Ich glaube, sie steht dort, wo viele andere Finanzplätze sind. Wir haben es gesehen, London ist auch ziemlich unter die Räder gekommen. Was mir aber fehlt in der Schweiz, ist einfach auch ein Bekenntnis dazu, dass wir eben nicht so super sind. Ich glaube, solange wir immer glauben, wir sind die Besten, das stimmt einfach nicht. Mhm. Also das ist ein Märchen, wo der Bevölkerung erzählt wird, dass wir die Besten sind in der Geldwäschebekämpfung oder Finanzkriminalitätsbekämpfung. Das stimmt nicht. Wir sind nicht mehr im Mittelfeld. Wir sind aber einer der Grössten. Das heisst, wenn wir etwas machen in der Schweiz, hat das global eine viel grössere Auswirkung, als wenn jetzt irgendwie Guyana etwas macht oder nicht. Und wir vergleichen das immer mit anderen. Wir sagen immer, ja, aber die Amerikaner machen es ja auch nicht. Und ich finde das Argument, das Benchmarking nach unten, finde ich daneben, weil wenn jetzt zum Beispiel bei mir ein Haus eingebrochen wird und die Polizei sagt mir, ja, aber wissen Sie, 3 Straßen weiter ist in 2 Häuser eingebrochen worden, oder? Und, also, da müssen Sie schon, haben Sie eigentlich noch Glück gehabt. Also, das ist ja unakzeptierbar, das Verhalten. Ja. Sicht von einem Opfer. Ja.
Also, da fällt mir auf, oder, da ist, vor, 2 Wochen ungefähr, hat Gerhard Pfister, Präsident von der Mitte, im Samstagsrundshow gesagt, solange sich das ist um die Oligarchen gegangen und die Gelder, die man, sanktionieren, die er befürwortet, sagt, und ist gefragt worden, was ist denn der Unterschied zu vorher? Warum machen wir es jetzt? Und vorher hat man es nicht gemacht. Gesagt, ja, vorher haben sich die alle an die Regeln gehalten. Und jetzt nicht mehr. Sprich, jetzt sind sie für einen Krieg. Oder die den Krieg irgendwie direkt oder indirekt unterstützen, oder? Aber die Denkweise, dass es ja vorher schon so war, dass sie ja das Putin-Regime haben geholfen aufbauen, ein Teil von dem ganzen System sein, scheint nicht im Bewusstsein zu sein. Man hat sich an die Regeln gehalten, fragt sich, wer definiert die Regeln, oder? Aber das Bias eigentlich zu dem, das ist das, was mich erstaunt, warum, wo scheitert es denn in der Schweiz, dass man den Schritt nicht weiterkommt? Gerade auf der demokratischen Sicht, auf dem, was wir erreicht haben in diesem Land, das ist gut, eigentlich das auch zu manifestieren, oder?
Ja, ich studiere schon seit 30 Jahren deren Antwort um, was es braucht. Ich glaube, was für mich wichtig war und was ich auch merke bei anderen, ist eben das sichtbar machen. Und ich glaube, das fehlt wirklich am Bewusstsein. Es ist nicht so, dass man das, dass man die Leute aktiv fördern, sondern man sagt, ja, aber das tut ja nicht, ich sehe den Schaden nicht von dem Ganzen. Und darum versuchen wir jetzt gerade auch Opfer und Überlebende von diesen Straftaten, alles, was wir machen, mit einzubeziehen, um denen auch Stimme und Gehör zu geben. Und das ist dann schon eine andere Diskussion. Also wenn ich mit einem CEO von einer Bank rede und versuche zu überzeugen, er soll mehr machen, und da sitzt jemand dabei, der von dieser Straftat massiv bedroht worden ist und die ganze Jugend verloren hat, dann sagt die mir nicht, das ist aber teuer, oder? Mhm. Und reguläre Kosten. Mhm. Dann ist plötzlich die Frage, das haben wir erlebt, in unserer Kommission, die wir aufgebaut haben, wo wir Banker drin hatten, die dann plötzlich gesagt haben, was können wir noch mehr machen? Also ich glaube, das, die Sichtbarmachen von den Konsequenzen, nicht mehr so tun, als ob man, keine schädlichen Auswirkungen davon hat, das, dünkt mich, ist relevant. Wir haben in der Schweiz vor einem Jahr oder so im Parlament diskutiert, ob die Anwälte die gleichen Spielregeln
genau,
haben, die Geldwäschebekämpfung, ja, wie andere auch, wie Banken zum Beispiel auch. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, es ist gar nicht, jetzt haben wir so die Schuld im Parlament gegeben, die das dann abgelehnt haben. Und ich finde das falsch. Ich finde, die Verwaltung hätte dort müssen auch zeigen, den Leuten, was denn eigentlich, wie tief dass die Anwälte zum Beispiel involviert sind in vielen Fällen und welche Rolle das sie spielen. Und wenn man das nicht, die Augen nicht öffnet, den Leuten, dann wird man auch politisch wahrscheinlich immer die Art und die Argumente hören. Die anderen machen es auch nicht, wieso sollen wir es machen? Das tut ja niemandem weh. Irgendjemand muss die Leute ja bedienen. Also dann kommt das immer, es ist ja nicht verboten, oder? Also ich fahre ja auch nicht immer 120 auf der Autobahn, nur weil es erlaubt ist. Es gibt ja wahrscheinlich Situationen, wo ich ein bisschen langsamer fahre. Weil ich einfach das Risiko nicht will eingehen, mich und andere zu gefährden. Mhm. Und so, also ich finde das Argument, das ist ja nicht verboten, das heisst ja nicht, dass es richtig ist.
Genau. Es gibt die, vielleicht noch, doch noch ein bisschen das System zurück, weil das meiner Meinung nach der genau dazugehört, oder? Du hast zweimal die Geldwäschemeldestelle von der Schweiz geleitet. Aber das gibt es ja in jedem Land, oder ich nehme jetzt mal fast in jedem Land,
wahrscheinlich so eine
Stelle. Ja. Wie seid ihr denn hier untereinander auch noch organisiert?
Die sind gut untereinander organisiert. Also man hat, wenn du auf der Geldwäschereischiene tätig bist, dann weißt du immer, es ist international. Also du kannst national überhaupt nichts erreichen. Der letzte größere Fall, den ich hatte, sind 17 Länder involviert gewesen. Ein paar haben die Konten gehabt, ein paar sind Anwälte gesessen, beim dritten ist der Transfer gemacht worden, beim vierten sind Gesellschaften errichtet worden. Das heisst, wenn du dich nicht vernetzt und die Informationen zusammentreibst, wirst du niemals volle Bild gesehen. Jeder sieht ein bisschen etwas und es sieht komisch aus. Es stinkt, es schmeckt ein bisschen. Aber es langt niemals zu einem Strafverfahren eröffnen. Mhm. Und erst, wenn du die Informationen zusammentreibst. Und darum hat man vor 25 Jahren eine informelle Gruppe, die Egmont-Gruppe, gegründet, wo ich dann einmal der Vizepräsident war, davon, wo sagt, wir müssen ermöglichen, dass wir die Informationen zusammentragen können. Und verknüpfen miteinander, um das Lagebild gesamthaft zu machen. Und da ist viel Fortschritt erreicht worden. Ja, die Kriminellen sind immer noch viel besser als Behörden. Die tauschen sich noch, die Netzwerke funktionieren sehr gut. Aber endlich müssen wir das machen, was die Kriminellen auch machen, nämlich Netzwerke aufbauen und Informationen austauschen und davon profitieren können. Und das ist in dem Bereich recht gut gelungen. Die Schweiz hat lange Mühe gehabt, mit ihren rechtlichen Bestimmungen das überhaupt zu machen. Also da ist man fast rausgerührt worden aus der Organisation. Gott sei Dank, als ich noch in Bern war, bin in der Funktion, ist dann gelungen, das zu ändern. Jetzt ist die Schweiz da nicht so schlecht unterwegs, aber naja, geht immer noch vor.
Aber jetzt, wenn man sich gut kennt dort untereinander und auch zusammenarbeitet in den konkreten Fällen, ist der Druck von den anderen Ländern auf die Schweiz nicht genügend gross? Also wenn du sagst, auf den Beamten sollte das irgendetwas auslösen, die müssten ja irgendwann in einem permanenten Druckzustand sein. Löst das zu wenig aus? Oder was passiert denn dort?
Es ist lustig, als wir, ich glaube 1998, als ich das erste Mal in Bern war, sind wir Mitglied geworden von dieser Organisation. Wo ist die Schweiz gar nicht Mitglied?
Der Egmont-Gruppe.
Nicht von der Egmont-Gruppe. Gar nicht Mitglied gewesen, oder? Also, weil wir gar nicht so eine Behörde hatten. Und das sind alle mit riesigen Erwartungen gekommen. Weil alle wissen, die Schweiz ist in der Champions League von den Finanzplätzen. Ja, das ist einer der drei grössten Finanzplätze auf der Welt. Das heisst, wenn ich einen Kriminellen habe bei mir im Land, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass das Geld entweder in den USA, in England oder in der Schweiz ist. Und darum haben alle wollen, möglichst viel Goodwill schaffen und möglichst gut zusammenzuarbeiten. Und man geht dann ein bisschen, Also man macht schon Druck, oder? Man versucht sich aber nicht zu verderben. Also es ist also möglichst so viel Druck, dass es funktioniert, aber nicht so viel, dass die sagen, mit dir arbeite ich nicht mehr zusammen. Also das ist so ein bisschen das vielleicht der politische Aspekt der Arbeit auch. Aber grundsätzlich bringt man ein grosses Vertrauen der Schweiz gegenüber. Also es war nicht so gewesen, dass man da misstrauisch wäre, aber auch sehr hohe Erwartungen, weil sie sagen, schaut, ihr habt jetzt selber im Inland macht ihr nicht wahnsinnig viel. Also man macht so nur das Nötigste. Das ist eure Entscheidung, wenn ihr nicht mehr wollt machen gegen inländische Kriminalität. Ich finde es ein bisschen komisch, aber dann ist das halt so. Aber wenn ihr Gelder habt von unseren Kriminellen, dann habt ihr eine Verpflichtung, uns zu helfen. Dann ist das nicht euer Geld und eure Rechtsordnung und euer Bankgeheimnis. Das könnt ihr für die Schweizer machen. Wenn ihr findet, ein Schweizer soll die Steuerbehörde kein Recht haben, auf Bankkonten zu schauen, dann ist das eure Entscheidung und die ist legitim. Aber wenn es unsere Steuerpflichtigen ist, dann könnt ihr nicht eure Regeln plötzlich auf uns anwenden, weil dann haben wir den Schaden davon. Und ich glaube, das ist so die Diskussion, die man international hat. Was ich gespürt habe, ist, je mehr man sich engagiert in den Organisationen, desto mehr schafft man ein Vertrauen. Und dann kommt man eben auch von den anderen etwas über. Es ist nicht so, dass wir überhaupt keine Kriminelle in der Schweiz haben, oder? Nee, das Geld im Ausland parkiert haben. Das haben wir oft genug gesehen. Und wenn man da etwas anbieten kann, dann kann man eben auch etwas verlangen. Und ich glaube, da ist die Schweiz lang sehr defensiv gewesen, hat sich immer abgewehrt. Und wir haben versucht zu sagen, okay, ist ein bisschen tot, das, ich gebe dir etwas, dann komme ich auch etwas von dir rüber. Und das hat eigentlich recht gut funktioniert. Aber da muss man auch die Möglichkeit haben, sich international zu engagieren und auch die Unterstützung haben von der politischen Stelle, dass man das macht.
Jetzt, damit man die Anwälte und Treuhänder hat können unterstellen im Geldwäschereigesetz, das wäre ja wichtig gewesen, auch weil sie ja nicht direkt Geld waschen, oder das ist nicht in die Vorstellung, sondern die unglaublich komplexen rechtlichen Gefäße bauen, für das die Geldwäscherei möglich ist. Nicht in allen Fällen, wo das passiert, es hat sicher sehr viel Legales dabei, das ist auch klar, aber eben noch nicht nur. Jetzt ist ja der Bundesrat dafür gewesen, er hat das ja im Parlament vorgelegt, also man muss ja nicht die Beamten, also die Behörde hat offenbar Druck gemacht, dass man dort weitergeht, und Druck ist auch vom Ausland gekommen. Und trotzdem ist es nachher gescheitert im Parlament. Da wäre eben noch eine Frage, warum gelingt das in der Schweiz nicht? Du sagst, seit 30 Jahren suchst, aber hast Spuren wenigstens, wo es durchgeht.
Also, man muss sich Sisyphos als glücklicher Mensch vorstellen und irgendwann einmal wird es noch durchkommen. Also was fest ist, die Frage, wo man tatsächlich eine Lücke hat, das ist nur wegen dem Druck aus dem Ausland überhaupt erst ins Parlament gekommen. Also der Bundesrat Maurer hat das niemals ins Parlament gebracht, wenn es nicht den Druck aus dem Ausland gegeben hat. Und ich habe jetzt in die Argumentation nicht unbedingt so empfunden, als ob er selber findet, dass das gut ist. Ja. Und ich glaube, damit müssen wir endlich aufhören. Wenn wir immer nur sagen, wir machen es, weil das Ausland das verlangt, dann verstehe ich einen Parlamentarier, der irgendwann sagt, ja, aber ich lasse mir doch nicht immer sagen, was das Ausland will. Also das ist das einzige Argument gewesen, warum wir die Anwälte so entstehen, weil das irgendeine Organisation in Paris will. Nein, wir müssen sie unterstellen am Gesetz, weil wir dann besser können Kriminalität bekämpfen und besser können Opfer helfen. Das wäre das Argument gewesen. Und da hätte man durchaus können Beispiel bringen. Aber wenn man immer nur sagt, ja, die anderen wollen das, dann kann ich verstehen, dass man im Parlament sagt, ja, dann warten wir mal, bis Druck, bis jetzt ist ja die Rechnung immer aufgegangen. Man hat immer gewartet, bis Druck so gross ist. Kurz bevor Konsequenzen angedroht worden sind, hat man dann nachgegeben. Das ist Strategie gewesen. Und ich habe das Gefühl, an dieser Frage ist die gleiche Strategie wieder. Er hat ja gesagt, Wenn Sie das ablehnen, dann muss ich halt wieder Klinken putzen, dann muss ich wieder erklären anderen Ministern, dass in der Schweiz alles ein bisschen länger dauert. Ja, ja, ein bisschen bedauerlich.
Das ist bedauerlich. Du bist seit Jahren in diesem Thema inne. Du lernst dich sicher auch häufig zum Fenster raus. Im guten Sinn, für die Sache. In einem Umfeld, das hochkriminell ist, hat das auch Folgen für dich privat?
Ja, das ist eine berechtigte Frage und die macht mir manchmal auch ein bisschen zu denken, weil ich so die richtige Antwort nicht habe. Also man kann so Schutzmaßnahmen machen, oder? Ich rede zum Beispiel nicht über mein privates Umfeld, ich mache keine Home-Stories oder so in den Medien, klar, da meine Familie einfach von dem her außerhalb von dem Ganzen. Ich glaube, ich bin so ein bisschen, ich denke sehr rational, ich sage, das Dümmste, was die organisierte Kriminalität könnte machen, wäre jetzt jemanden zu verschiessen, wo irgendwie einen Namen, bekannten Namen hat. Also das schützt einen.
Ja.
Und also das wäre dann sizilianische Verhältnisse, oder? Dort sind sie über die Grenze gegangen, ja. Und Mafia hat verloren den Kampf. Also in Sizilien nicht, dass es völlig beseitigt ist, aber Italien hat es tatsächlich geschafft, Mafia massiv zurückzubinden. Mit sehr guten Gesetzen, mit sehr engagierten Personen. Aber das ist erst gelungen, wo die Mafia genau die Schwellen überschritten hat und sie angefangen haben, Staatsanwälte zu erschiessen. Also erstens sind wir in der Schweiz eh in einer viel privilegierten Situation. Also ich meine, ich bin jetzt wirklich nie stark gefährdet gewesen und mit den zusätzlichen Schutzmaßnahmen geht man drumherum. Es beschäftigt einfach manchmal stark und das ist dann, bringt man auch in die Familie rein, aber die Familie kann dann immer auch eine Unterstützung sein.
Ja, das fällt mir auch auf, wenn man nach dir sucht auf Google, he, ganz normal, den findet man wenig über dich. Das ist auch eine direkte Folge von dem sich selbst
schützen. Das im Englischen Low Profile, das halt ein tiefes Profil, sich auch auf sozialen Medien, ich bin in einem beruflichen Netzwerk in sozialen Medien, bin nicht auf Facebook und so. Und wenn ich mich äußere auf sozialen Medien, dann nur zu geschäftlichen Themen und nicht in das Ferienbild.
Du bist auch einer, der gäng wieder, sagst, wieder reden, neue Leute gewinnen, die mithelfen, Firmen gewinnen, die mithelfen. Das hat, du hast gesagt, ein bisschen, ja, Sisyphus-Tätigkeit, aber für einen ganz guten Zweck. Und man kommt ja offenbar auch Schritt für Schritt voran. Wo holst du denn die Energie wieder? Ich meine, es ist ein Thema, wo schon, also gerade wenn du sagst, ich will noch mit Betroffenen reden, ich weiß nicht, das ist deprimierend, oder? Das ist noch wirklich nichts Schönes.
Ja, außer die Betroffenen sagen einem dann, ich finde es toll, dass ihr das macht. Weil das bedeutet mir wirklich etwas. Also gerade so, jetzt, wenn ein Banker sagt, ich würde etwas gegen Menschenhandel machen, dann ist das für die Betroffenen unglaublich viel wert. Und das ist gar nicht so viel, was es braucht. Wir haben die Mia, wo wir vorher schon darüber geredet haben, sie haben mir neulich ein Foto geschickt, wo sie das erste Mal ein Auto hat können kaufen. Und sie ist schon seit Jahren befreit von dieser Situation. Aber weil sie... Die Leute sind so finanziell ausbeutet, dann hat sie gar keine Kreditkarten bekommen, sie hat kein Bankkonto eröffnet. Das heisst, jedes Mal, wenn sie ein Auto gekauft hat, in den USA und Kanada brauchst du dafür eine Kreditkarte, hat sie mir so jemand anderen fragen. Und das erste Mal, und hat sie mir mit Freude den Kaufvertrag gezeigt, den sie selber können unterschreiben können. Also, es braucht gar nicht so verrückt viel. Wir können alle etwas dazu machen. Und aus dem, schöpfen wir Kraft. Und zweitens sind meine Mitarbeitenden, die aus Botswana, aus Thailand, aus der Karibik und aus all den Ländern kommen und wo man einfach ein grossartiges Team bildet, wo man immer wieder uns gegenseitig motiviert, wenn dann jemand mal eine Enttäuschung hat, wie man sie halt manchmal auch hat.
Du schaffst sehr stark an der Wahrnehmung, dass man das überhaupt zur Kenntnis nimmt, mit vielen anderen auch noch. Welches sind die Rolle von den NGO in dem Ganzen innen?
Wir haben in dem Bereich sehr gute NGOs, weltweit, also in den USA wahrscheinlich am stärksten ausgebaut, in England, in englischen Ländern, sehr stark aus dem kirchlichen Bereich raus, weil es, glaube ich, einfach auch um ein grundlegendes Menschenrecht geht. Ich habe gerade an einer Konferenz von katholischen Bischöfen geredet, würde mir jetzt auch nicht annehmen, dass die über das Thema reden, aber sind sehr interessiert gewesen, auch was der Finanzsektor da kann machen drauf. Also ich glaube, die NGOs sind genau die Augenöffner können machen. Wo Beispiele können zeigen, wo Leute natürlich auch ganz konkret unterstützen. Also wir sehen jetzt im Zusammenhang mit den Flüchtenden aus der Ukraine, das sind NGOs, die an der Grenze stehen und die Dienstleistungen bringen. Ja. Das ist nicht so sehr der Staat.
Welche NGOs? Also sind das die grossen wie Amnesty International, Human Rights Watch, Public Eye, deren Art? Oder sind das auch viele kleine, die da gehen?
Es sind vor allem kleine. Ja. Die grossen sind natürlich wichtiger so in dem Politikbereich, oder? Die können dann irgendwie zu der UNO gehen und einem Minister erzählen, das kannst du machen und das musst du machen und wenn du es nicht machst, dann schreiben wir einen Bericht und dann sieht das nicht so gut aus. Aber die Szene von den NGOs in dem Bereich ist enorm vielfältig. Sehr viele Betroffene selber, sehr viele Überlebende, die dann nachher gesagt haben, ich muss etwas machen, zum anderen helfen. Sehr viel eben im kirchlichen Bereich, aber in dem Grassroot-Bereich ist eigentlich am meisten los. Da ist die Aufgabe von uns, die miteinander zu vernetzen, ausbilden, ihre Kapazität zu erhöhen, damit, wenn sie zu klein sind, natürlich kann auch die Energie dann ein bisschen verpuffen.
Ich habe das Gefühl, hier in der Schweiz hat man ein Wahrnehmungsdefizit. Für uns ist das irgendwie, für die meisten wahrscheinlich wirklich sehr weit weg. Und da ist mir ein Zitat von George Steinmann, einem Berner Künstler, der sich seit Jahrzehnten für Nachhaltigkeit einsetzt und seine Kunst auch dafür braucht, für das darzustellen. Und er sagt, wir leben in einer Wahrnehmungskrise. Insgesamt. Also nicht nur jetzt auf unser Thema von Menschenhandel und Sklaverei bezogen, sondern insgesamt. Er sagt, nachhaltige Entwicklung ist eine kulturelle Herausforderung. Die Komplexität unserer Zeit konfrontiert uns mit einem neuen Bild der Welt. Alle Phänomene sind Ausdruck ein und derselben Krise, die in erster Linie eine Krise der Wahrnehmung ist. Also auch, dass wir nicht wahrnehmen, ja, was wir eigentlich seit langem wissen, sei es jetzt Armut, Hunger, sklavfreier Menschenhandel. Wenn ich Menschenhandel nachgeschaut habe auf Google, da gibt es 2,6 Millionen Einträge auf Deutsch. Also, ja, man könnte schon auf weitergehen. Warum löst das nicht mehr aus, oder? Und wir können diskutieren. Es ist etwas, was mich persönlich beschäftigt, dass wir dort danach nicht weiterkommen. Etwas, was ja die Wahrnehmung auch fördern kann, sind Bücher. Eins habe ich schon erwähnt. Ich habe dich gefragt, nach Büchern, was du dir empfehlen würdest. Und zu meinem Erstaunen bist du nicht mit Sachbüchertiteln gekommen, sondern mit Roman von Jacques Yassi. Ja, wahrscheinlich richtig ausgesprochen, Heimkehren. Was ist da Spezielle, dann gerade das empfohlen hast?
Das Buch hat mich sehr geprägt. Das ist die Geschichte von zwei Schwestern, die in Afrika geboren sind, aber dann schon früh getrennt worden sind. Und die eine Schwester hat einen weisen Kurator, ein Vermögender, der vom Sklavenhandel profitiert hat. Und die andere Schwester ist selber versklavt worden. Also hat die Familiengeschichte fängt im 19. Jahrhundert an. Und die Autorin erzählt die beiden streng. Und die eine, die halt sehr vermögend worden ist und jetzt zu einer Elite, in europäische Elite gehört und sich alles hat können leisten, was sie hat wollen. Und die andere Schwester, wo als Kind von Sklaveneltern in den USA dann aufgewachsen ist mit der ganzen Problematik und kein Zugang zu elementarsten Dienstleistungen später und jetzt immer noch Diskriminierung im Zugang zu Ausbildung und allem. Und es ist spannend zu sehen, dass in der Familiengeschichte sieht, dass so, und wie weit, dass die Auswirkungen von Sklaverei eben auch noch in die Biografien von heute gehen. Also, dann durchbricht sich das Narrativ, ja, das ist etwas, wo wir ja aufgehoben haben, irgendwie. 18. oder 17. 19. Jahrhundert, das zieht sich natürlich wieder durch. Und das heisst für mich auch, wir müssen heute wieder dran gehen, weil das 200-300 Jahre kann in Familien so eine Wirkung spielen. Also darum wunderschön erzählt und sehr empfehlenswert, das Buch zu lesen.
Der ist einer von den Altmeistern gebracht, John le Carré, Verräter wie wir. Das ist ganz ein anderer Hintergrund, ganz sicher. Und trotzdem, was ist, warum gerade das?
Also ein Autor, den ich schon immer gerne gelesen habe, immer so rund an die ganzen Romane über Spionage und Geldwäsche, Finanzkriminalität, sind manchmal sehr plakativ. Ich finde, John le Carré gibt sich wirklich wahnsinnig viel Mühe, Geschichte auch gut, nicht nur gut zu erzählen, sondern auch gut zu recherchieren. Also ich bin beeindruckt gewesen, wie viel das er weiß. Also wer will lernen, wie man Geld wäscht, ist also empfehlenswerte Literatur. Bringt jetzt auch noch aus aktuellem Anlass. Die Hauptfigur ist ein Russ, der dann im Westen gekommen ist, in die Spionage. Also ein russischer Geldwäscher, der weiss, ins Geschäft gegangen ist, sich dann angeboten hat an einen westlichen Geheimdienst. Also ich habe immer selber mal einen Krimi schreiben zu einem Geldwäscher, aber ich bin hier auf die erste Seite rausgekommen und darum sage ich, andere können das viel besser.
Du hast auch noch vom Tschechow, Onkel Vanya, gegeben und eben noch das Buch von Timea Nagy und Shannon Mooney, Out of Shadows. Da dazu, gerade von Timea Nagy gibt es auch einen sehr eindrücklichen persönlichen Bericht. In diesen zwei Links, die ich vorhin erwähnt habe, wir haben die auf unserer Website aufgeschaltet im Dialog. Auch die Bücher tun wir dort darstellen, wer das möchte nachlesen. Also da gibt es genügend Dokument für zu verstehen, was es ist, und zwar nicht nur knochentrockene Sachbücher. Ja. Vielleicht zum Schluss, etwas, was mir wichtig ist, was muss denn jetzt noch gemacht werden? Und zwar, du hast viel schon gesagt, was gemacht wird und was Staaten müssen machen oder auch Unternehmungen. Aber wenn ich jetzt an mich ganz privat denke oder mein ganzes Umfeld, was kann ich machen? Was muss ich machen? Wo liegt es an mir, einen Beitrag zu leisten, auch wenn wir hier in der Schweiz zum Teil sehr weit weg sind? Auf der einen Seite die 14'000, die in der Schweiz in der Reform betroffen sind. Was muss ich machen?
Ich spreche mal dich als Konsument oder Konsumentin an. Einfach Vorsicht bei Produkten, die sehr billig sind und sehr günstig sind. Sehr oft ist der Preis überhaupt nur erreichbar, weil wir Leute ausgenutzt haben. Also ich glaube, Da hat man ja auch mit Label und so weiter gute Grundlagen. Also die paar Franken mehr investieren in das Produkt kann tatsächlich Menschenleben retten. Das Zweite ist, ganz konkret für den Finanzsektor, geh zu deiner Bank und frage sie, was sie macht in diesem Bereich. Soziale Ziele vielleicht grossflächiger oder den Bereich ein bisschen spezifischer. Das wird durchaus eine Wirkung haben, weil so oft gehört das die Bank nicht. Und das kann durchaus dann aufwachsen und sagen, die Frage kommt immer mehr als jemand, der sein Vermögen verwalten lässt in einer Bank. Und sagen, wie sieht das eigentlich? Wo ist mein Portfolio investiert? Und was machen die Firmen zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen ganz global? Das kann eine Bank heute messen und ihren Kunden sagen. Und je mehr Leute, je mehr Kunden und Kundinnen auch zu ihrem Finanzinstitut gehen und das einfordern, desto mehr kann man das Bewusstsein auch schärfen dafür.
Alle zusammen. Im Kleinen. Ja, der geht Gefahr, das mit den Kleidern leuchtet ein. Wenn ich ein T-Shirt für 5 Franken bekomme, ist die Chance, dass irgendjemand noch irgendetwas verdient, ausser der, was wahrscheinlich geliefert hat, fast nicht anzunehmen. Das heisst ja aber nicht, wenn ich ein teures T-Shirt kaufe, per se, die auch mehr hergeht. Also dort, denke ich, ist manchmal die Schwierigkeit, wirklich zu wissen, was man machen muss. Aber ganz sicher, das Bewusstsein gross, oder? Wie gehst du mit dem um? Du hast ja auch nicht überall gesehen, die Kette bis an
Schluss. Nein, und da warte ich auch nicht sein, dass man perfekt wird. Ich glaube, aber in dem Zusammenhang ist die ganze Geschichte mit einem Label, glaube ich, sehr hilfreich. Das geht dem Konsumenten und Konsumentin doch einen Hinweis drauf. Ist das nachhaltig produziert worden? Ich kann mich auch darum kümmern. Ich schaue mal auf die Webseite von den Firmen, die Label anbieten. Wie gehen die vor? Ich unterstütze ein Projekt, wo vor Ort eine nachhaltige Produktion zum Beispiel Lebensmittel überhaupt erst ermöglicht, weil da braucht es zuerst mal Geld. Ich setze mich vielleicht politisch dafür ein, dass die Entwicklungszusammenarbeit noch stärker auf Nachhaltigkeitsziele ausgerichtet wird. Ich verlange vom Nationalrat aus meinem Kanton, fragen mal jetzt, wie sie das macht. Die macht es übrigens nicht schlecht, aber man kann ja immer noch ein bisschen mehr machen. Ich glaube, da kann jeder und jede durchaus auch etwas erreichen, aber es fängt damit an, sich einmal die Augen aufzumachen und darüber zu reden, dass in der Familie mal anzusprechen und mal sich zu überlegen, alles, was da auf dem Tisch ist, wie ist das überhaupt produziert worden. Das Internet bietet heute die unglaubliche Chance, alles können zu wissen. Und wir nutzen sie manchmal nicht, weil wir wahrscheinlich auch überschwemmt werden von all den Informationen, aber das ist ein anderes Thema.
Vielleicht zum Schluss, was wäre dein Wunsch an das Parlament, an den Bundesrat, an die Wirtschaft von der Schweiz, jetzt ganz auf die Schweiz bezogen?
Ich glaube, wir brauchen ein Moment von der Besinnung. Ich meine, jetzt wieder viel erlebt im Zusammenhang mit den Sanktionen, mit der Credit Suisse, die aufgekommen ist. Wir stolpern immer so ein bisschen von Problem zu Problem und dann die einen haben dann ein Rezept, die anderen sagen, wir machen gleich wie vorher. Aber ich glaube mal, ein Marschall zu sagen, schau, da stehen wir, eine ehrliche Bauchnabelschau und sagen, das stehen wir, das machen wir gut und da können wir noch besser machen und das sind die Massnahmen, die wir machen in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Anstatt immer noch ein bisschen so nachjustieren, wenn der Druck gross ist. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass der Finanzplatz und die Schweiz davon werden profitieren. Ich weiss, vor 25 Jahren, als ich das erste Mal an der Tagung war, vor 400 Genfer Anwälte, wo mir gesagt haben, dass Geld schräg sitzt, wo sie ja eben gar nicht richtig unterstellt sind. Das ist der Untergang vom Finanzplatz Schweiz. Ich bin sehr froh, wenn ich heute in Genf bin, um zu sehen, dass es immer noch sehr viel und sehr gut florierende Banken gibt.
Merci. Merci für dein Engagement. In der Hoffnung, dass 2030 wir wirklich diesen Schritt erreicht haben. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Merci, Peter, für die Möglichkeit.